Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, was hatten wir bisher? Wir hatten, wenn ihr diese Fragen auf dem Tisch da angeguckt habt, dann hatten wir Fragen, die sich um Geschwisterkonstellationen drehen und ums Erben und um Auswandern. So, wir hatten eine Geschichte, die, wenn ihr sie, vielleicht kanntet ihr sie schon, wahrscheinlich sogar, weil sie ist recht bekannt. Und wenn ihr sie nicht kanntet, zugehört habt, dann konntet ihr sie schon so ein bisschen mit diesen Fragen in Verbindung bringen, die auf den Zetteln da stehen. Dann hatten wir ein Lied über Zuhause und vorhin gerade zwei Entstehungsgeschichten, die mit Zuhause, dem eigenen Zuhause, durchaus auch was zu tun hatten. Und das Ganze unter der Reihe oder dem Titel Wortschöpfung und heute eben Entstehungsgeschichten. Ihr werdet hoffentlich jetzt durch das, was ich jetzt so sage, einen gewissen Zusammenhang erkennen. Und das wird jetzt so laufen. Ich werde predigen, wie sonst auch, diese sehr bekannte Geschichte vom Vater und seinen zwei Söhnen mit euch anschauen. Für nicht wenige Leute ist das übrigens eine Geschichte, durch die für sie Glaube begonnen hat. Also durch das Hören dieser Geschichte begann in ihnen Glaube oder veränderte sich Glaube sehr deutlich. Anders als sonst allerdings werde ich in meinem Vortrag immer wieder so kurze Unterbrechungen machen und euch kleine Aufgaben geben, die mit Zeichnen zu tun haben. Also ihr malt für euch selbst vor euch auf den Tisch oder auf diese Kärtchen oder so. Der Punkt ist nicht, dass ihr das, was ihr da malt, nachher irgendjemand erklären müsst. Ist nur für euch selbst. Wer keine Lust dazu malen, muss auch nicht malen. Aber vielleicht hilft es euch so ein klein bisschen, durch diese kreative Tätigkeit, eure Gedanken noch mal ein bisschen anders anzureden und nicht nur mir zuzuhören. Die erste Aufgabe, die machen wir jetzt gleich, die ist ziemlich simpel. Malt eine bestimmte Anzahl Strichmännchen auf das Papier oder auf den Tisch. Und zwar so viele, wie ihr Geschwister seid. Also wenn du Einzelkind bist, malst du nur dich. Und dann schreibst du darunter deinen Namen und den Namen deiner Geschwister unter die Männchen. Du kannst die so simpel malen oder du kannst die so richtig ausmalen, so mit ihren Körperformen und wie auch immer. Es bleibt dir völlig unbenommen. Einfach nur du und deine Geschwister. Und dafür lasse ich jetzt gar nicht so viel Zeit, weil ich glaube, dass das so simpel ist, dass ihr mir währenddessen zuhören könnt. Du und deine Geschwister. Diese Geschichte, die Jesus erzählt, geht so. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Habt im Hinterkopf, dass Jesus von Nazareth diese Geschichte jüdischen Zuhörern erzählt. Die haben das sicher noch mal ein bisschen anders gehört, als wenn wir die Geschichte heute hören. Manche Leute sagen, dass der jüngere Sohn hier sein Erbe will. Das ist ein Skandal in sich. Manche sagen, das ist quasi für einen damaligen Zuhörer wie, wenn man sagt, Vater, am liebsten, ich wär froh, du wärst schon tot. Ich glaube, dass diese Auslegung ein bisschen überinterpretiert. Also zu sagen, für einen jüdischen Zuhörer war das, wie wenn er sich den Tod seines eigenen Vaters wünscht. Ich habe da so ein bisschen recherchiert. Es war wohl unüblich zur Zeit Jesu, sein Erbe schon vorzeitig zu wollen. Auf jeden Fall war das unüblich, aber möglicherweise war es in der Zeit Jesu gar nicht so, kam es gar nicht so selten vor, dass jüngere Söhne in einer Zeit, wo es sozial abwärts geht, und das war zur Zeit Jesu so, versuchen im Ausland mit dem Erbe sich eine eigene Existenz aufzubauen. Denn der ältere Sohn, der älteste, bekam immer doppelt so viel wie alle anderen beim Erben. Bei zweien ist das ganz gut, bekommt er zwei Drittel, der jüngere ein Drittel. Wahrscheinlich geht es um Landbesitz bei diesem Erbe. Also wahrscheinlich haben die Leute im Hinterkopf, ja, Land wird hier vererbt und aufgeteilt. Also, das war natürlich hart. Der Vater verliert ein Drittel seines Landes und er verliert auch noch seinen Sohn sozusagen, der ja jetzt geht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen überinterpretiert, wenn man sagt, darin liegt schon das Vergehen. Darin liegt schon das Schlimme dieses jüngeren Sohnes. Eigentlich wird das nicht negativ beurteilt erstmal. Es äußert auch keiner Unmut darüber, auch der Vater nicht. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft, also offensichtlich das Land, und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Der verlässt also seinen sicheren, vertrauten Ort und sucht sein Glück woanders. Hast du das schon mal gemacht? Also, eigentlich müsste jeder, der schon von zu Hause, der nicht mehr bei Mama und Papa zu Hause wohnt, müsste es mindestens im Kleinen schon mal so ähnlich getan haben, ne? Also, einen Schritt raus aus dem Vertrauten in ein Land, wahrscheinlich Deutschland, aber vielleicht ja tatsächlich in ein anderes Land, in eine andere Stadt, um das eigene Glück dort zu suchen. Vielleicht habt ihr auch tatsächlich schon mutigere, krassere Schritte unternommen. Vielleicht seid ihr auch innerlich schon mal irgendwo ausgezogen. Gesagt, das lasse ich hinter mir. Ich muss mein Leben nochmal auch, ich muss da nochmal was neu ordnen. Also, meine Frage, mal vor dir auf den Tisch. Einfach nur das Land, die Stadt, wohin du gezogen bist. Also tatsächlich äußerlich, wenn du jetzt denkst, hey, da habe ich mein Leben wirklich verändert. Und die Jahreszahl, wo das war. Vielleicht war es auch nur eine innerliche Immigration. Und es, du kamst aus Würzburg und bliebst in Würzburg, aber dann schreibst du dahin Karmelitenstraße oder weiß ich nicht. Wo du das, was der jüngere Sohn hier wagt, in deinem Leben mal gewagt hast. Aufbrechen und was Neues wagen. Also ich will das erst nochmal so betonen, das ist was Gutes. Das ist auch in der christlichen Tradition etwas Gutes. Alle möglichen Leute müssen da aufbrechen und was Neues wagen. Abraham und so weiter. Die Geschichte stellt das Aufbrechen erstmal nicht negativ dar. Die Scheiße, hart gesagt, baut er erst jetzt, ne? Nach seinem Aufbruch. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Also der jüngere Sohn vernichtet innerhalb kürzester Zeit das ein Drittel dessen, was vorher noch seinem Vater gehörte. Das ist das, was die Geschichte kritisiert. Nämlich seine Lebensgrundlage, worauf er eigentlich jetzt aufbauen könnte und auch müsste. So, und dann kommt Pech dazu. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Schweine. Also das ist jetzt für den jüdischen Zuhörer natürlich der absolute Tiefpunkt. Jetzt ist er ganz, ganz unten. Hier waren ja so Fragen drauf über die Intelligenz von Schweinen. Ja, die sind sehr intelligent. Das hin oder her, das hilft ihm jetzt aber nicht so. Er ist sozusagen verloren. Dieser Sohn ist verloren. Durch seine eigene Schuld und dann jetzt durch das Pech, das dazukommt, diese wirtschaftliche Krise da. Und manche, die Geschichte auslegen, sagen, so, und jetzt kommt die Wende. Ne? Jetzt kommt doch die Wende. Nämlich, jetzt kam er zur Besinnung, er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Tagelöhner waren so Gelegenheitsarbeiter. Man könnte also sagen, jetzt kriegt er ja die Kurve. So. Er bereut sein Tun, er bittet um Vergebung. Und das würde auch schön passen zu unserer Vorstellung, wie das zwischen uns und Gott in der Regel funktioniert. Denn Jesus redet ja hier auf einer Metaebene eigentlich über Menschen und Gott, ne? Und hier über Söhne und Vater, Menschen und Gott. Das würde schön passen. Also wir bekennen unsere Sünden und Gott vergibt uns, wenn wir das tun. Nur so ganz furchtbar tief ist die Reue des Sohnes innerhalb der Geschichte eigentlich nicht. Wenn man sich das genau anschaut, dann ist er halt einfach am Ende. Das ist sein Problem. Nicht so sehr, oh, was habe ich meinem Vater angetan. Der Mann ist am Ende und er denkt relativ logisch nach, dass es ihm als Gelegenheitsarbeiter bei seinem Vater besser ginge als hier bei den Schweinen und dass es eine reelle Chance gibt, dass er wenigstens einen Job kriegt wieder bei seinem Vater. Klar, er wird sich entschuldigen müssen, er legt sich auch zurecht, wie er das tun will. Es tut ihm ungefähr so viel leid, wie er jetzt in der Kacke sitzt. So. Er sieht einfach keinen anderen Weg. Die Wende der Geschichte ist eigentlich nicht die tiefe Reue des Sohnes. Die Wende der Geschichte, die kommt erst jetzt. Die Wende der Geschichte geht auch überhaupt nicht vom Sohn aus. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wenn man sich klar macht, dass Jesus hier indirekt von Gott redet, dann könnte man an der Stelle vor Rührung ein bisschen weinen. Dieser Mann hat offensichtlich die letzten Monate oder wie lange der Sohn auch immer weg war, am Fenster verbracht. Oder wie soll ich mir das vorstellen, dass er seinen Sohn kommen sieht? Dieser Mann tut etwas, was orientalische Patriarchen nicht tun, nämlich jemandem entgegenrennen. Das ist ein Stückchen würdelos. So. Dieser Mann fällt seinem Sohn um den Hals wie eine Fünfjährige ihrem Daddy, der endlich nach Hause kommt. Dieser Mann, die Gefühle dieses Mannes brechen aus ihm hervor, wie wenn eine Herde Kühe im Winter, nach dem Winter, aus dem Stall gelassen werden auf die Weide. Ich weiß, in Unterfranken bleiben die auch im Sommer drin, aber wo ich herkomme, in der Schweiz, da dürfen die auf die Weide. Und wenn ihr das mal gesehen habt, wie Kühe, also was das für eine Explosion an Emotionen ist. Und es sieht nicht würdevoll aus. So ungefähr, dieser Vater sieht seinen Sohn kommen und rennt, umarmt und küsst. Nächste Zeichenaufgabe, malt eine Kuh. Nein, stimmt gar nicht. Ihr müsst keine Kuh malen. Malt einen senkrechten Strich, das ist ja einfach. Einen senkrechten Strich, unterteilt ihn in der Mitte und malt eine Null daneben, also so. Und wenn dieser senkrechte Strich jetzt das Wesen Gottes wäre, ja, also Null ist, keine Ahnung, ob das zu Gott gehört oder nicht. Hier unten steht alles, was Gottes Wesen überhaupt nicht ist. Und nach oben hin ist alles, was zu Gottes Wesen gehört. Und je weiter es oben steht, desto zentraler ist es in Gott. Aus deiner Sicht, ja? Wo würdest du die Worte umarmen, rennen und küssen einordnen? Wie sehr gehört zu Gottes Wesen, dass er umarmt, dass er rennt und dass er küsst? Ihr müsst die Worte nicht so hinschreiben, wie ich das getan habe. Einfach irgendwie. Wo gehören diese Worte hin, wenn du an Gott denkst und ihn jetzt vergleichen sollst mit einem Vater, der küsst, rennt, umarmt? Du wertest jetzt also so ein bisschen, wie in deiner Vorstellung Gott ist. Und ich sage jetzt noch ein paar mehr Worte und die ordnest du auch einfach nach oben oder unten ein, so wie du findest, so ist Gott. Zum Beispiel das Wort zuhören. Wo gehört das hin, zuhören? Oder das Wesen Gottes und das Wort erziehen. Wie stark oder nicht gehört erziehen zu dem, was Gott tut im Leben? Loben, es sind alles so Begriffe, die wir von unseren Eltern auch kennen, also die man auch auf Eltern und Kinder beziehen kann. Zurechtweisen. Weist Gott uns eigentlich zurecht? Weiß ich nicht, oder macht er gar nie? Oder macht er ganz oft? Strafen. Helfen. Jetzt kommen noch zwei. Bestimmen und fordern. Es gibt natürlich hier keine richtig und falsch, ne? Also es gibt ja nirgendwo ab und jemand guckt nachher, ob ihr das richtig, den Graph richtig beschriftet habt. Sondern es geht ein bisschen darum, wie stelle ich mir Gott eigentlich vor? Ihr könnt noch mehr Worte dazu schreiben, wenn euch welche während der kommenden Minuten einfallen. Ihr dürft überhaupt kritzeln, was ihr wollt. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen dich und den Himmel versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Also Gewand, Ring und Sandalen machen hier diesen verloren gegangenen Sohn wieder zum Sohn. Das Mastkalb war so eine Art Ganzjahresweihnachtsgans, die man immer fütterte für die Gelegenheit. Ja, für ein spontanes Fest ist das Mastkalb bereit. Hatte man immer auf Vorrat in wohlhabenden Familien. Und zu so einem Fest wird das ganze Dorf eingeladen. Das Kalb wird nicht von den zwei Söhnen mit seinem Vater da aufgegessen. Der Ring ist ein Siegelring. Das heißt, der Vater gibt ihm Rechtsvollmachten wieder. Also der Typ hat gerade bewiesen, wie er mit Geld umgehen kann. Ja, kommt zurück und wird in Sekunden von seinem Vater wieder unterschriftsberechtigt. Der Vater denkt überhaupt nicht an Schuld. Und offensichtlich auch nicht an das verloren gegangene Geld oder das, was noch verloren gehen könnte. Nur an das hier denkt er. Mein Sohn war tot. Nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Die Geschichte ist so bekannt, weil der Vater so ist, wie der Vater ist. Nicht, weil der jüngere Sohn abstürzt und rührend umdreht und wir irgendwie mitfühlen. Vielleicht auch, aber das ist nicht das Zentrum. Sondern weil der Vater so einer ist. Es ist nicht eine Geschichte über zwei Söhne, es ist eine Geschichte über einen Vater. Und davon, dass der Handwerkersohn, Jesus von Nazareth, sagt, mein Gott ist so. Jetzt geht die Geschichte noch weiter. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er wohlbehalten wieder ist, ihn wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Komischerweise sympathisieren die meisten Zuhörer mit dem Jüngeren irgendwie und finden den Älteren ein bisschen hartherzig. Oder sogar sehr. So assi ist das aber nicht, was der Ältere hier empfindet. Also kannst du dir vorstellen, einen Bruder zu haben, vielleicht haben ja manche von euch solche, die auf Kosten ihrer Eltern und damit indirekt auf deine auch, selbstverliebt und egoistisch echt was gekostet haben, ja, auf die Schnauze fallen, zurückkommen und kaum sind sie wieder da, fängt das Ganze wieder von vorne an. Der Vater greift schon wieder tief in die Tasche für diesen Sohn und macht eine Riesenparty. Also, hättest du Lust auf diese Feier? Als Bruder oder als Freund oder wo immer so, ja? Wo Leute andere ausnutzen, dann tut es ihnen leid und dann wird gefeiert. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Also nochmal, wieder ist der Vater im Mittelpunkt. Schon wieder geht der Vater aus dem Haus und auf einen seiner Söhne zu. Was ist das für ein Mann, dieser Vater? Und dann bekommt er von dem älteren Sohn was zu hören. Der hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Doch du hast nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Also hier spricht nicht ein hartherziger Sohn, zumindest wenn dann ein hartherziger, weil verletzter Sohn. Nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, keine Ahnung, woher er das jetzt schon weiß, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Also er sagt nicht, mein Bruder ist zurückgekommen, er sagt, dieser dein Sohn. Ne? Also der Ältere ist enttäuscht. Er ist enttäuscht von der Schwäche des Vaters für den jüngeren Sohn. Er ist enttäuscht über die Schwäche, die sich in Großherzigkeit äußert, so empfindet er, von seiner Inkonsequenz, dass er ihn nie so behandelt hat wie jetzt den jüngeren Sohn. Also meine Frage, die wird, glaube ich, nicht alle von euch jetzt betreffen, aber manche vielleicht schon. Kennst du den Schmerz derer, die ihr Bestes geben? Und das wird oft nicht so wahrgenommen. Aber dafür hüpft man im Dreieck um die, hoppla, schon wieder Mist gebaut haben, aber es tut ihnen leid. Also kennst du den Schmerz derer, die gewissenhaft ihr Bestes geben, aber manchmal bei den Feiern dabei sein müssen, wo die anderen abgefeiert werden? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, der war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Also das Wesen dieses Vaters, das rennt, küsst, umarmt, das den Älteren sucht, weil er nicht auf der Party ist. Dieses Wesen des Vaters, das bedeutet für den Älteren, alles, was mir gehört, gehört dir. Ahnt ihr, was das für eine atemberaubende Aussage ist, wenn Jesus hier eigentlich über Gott redet? Alles, was mir gehört, gehört dir. Wenn Gott ein alles, was mir gehört, gehört dir Wesen hat. Dieser Mann hatte zwei Söhne. Beide sind innerlich, der andere äußerlich emigriert. Zu beiden hat er die Beziehung fast verloren. Der eine setzt sein Leben richtig in den Sand irgendwie im Ausland. Der andere führt sein Leben ziemlich vorbildlich im Inland. Der eine sucht sein Glück in der Ferne, der andere sucht es zu Hause. Beide finden es nicht da, wo sie suchen. Glücklich sind sie ja beide nicht. Am Ende der Geschichte ist es dann aber anders. Da feiert zumindest der Jüngere. Er war tot und ist jetzt wieder lebendig. Und beim Älteren weiß man es nicht. Jesus lässt die Geschichte absichtlich einfach offen. Er könnte feiern jetzt, wenn er wollte. Letzte Kritzelei. Wenn du dich für einen der beiden entscheiden müsstest, also wenn die Frage wäre, mit welchen der beiden kannst du dich leichter identifizieren? Mit dem Jüngeren bist du mehr der Ausreißer, der Rebell, der da sein Glück in der Ferne sucht? Oder eher der verantwortungsbewusste, verlässliche, der die Treue beweist? So, wem bist du ähnlicher? Entscheide dich mal und mal ihn vor dich auf den Tisch. Der Vorteil ist, keiner kann wissen, ob du den Jüngeren oder den Älteren malst. So, das hier kann der Ältere oder der Jüngere sein. Aber du weißt es. Entscheide mal, welcher dir ein ähnlicher ist. Und jetzt stelle ich zum Schluss eine Frage an die Geschichte, nämlich diese Frage, wie Glaube an Gott eigentlich entsteht. Und wie das eigentlich passiert, dass ein Mensch irgendwann in seinem Leben sagt, ich vertraue Gott. Das ist eigentlich Glauben. Ich vertraue Gott. Und ich meine damit nicht etwas, was einmal im Leben passiert. Nur einmal und dann ist es so. Sondern etwas, was immer wieder passiert. Ich glaube, es passiert tausende Male, dass du beginnst, Gott wieder zu vertrauen. Wie in einer echten Beziehung, wo Vertrauen stark ist und dann auch mal wieder schwächer wird. Irgendwann allerdings hat es begonnen. Ein Mensch, der Gott vertraut, tut das immer wieder. Ich würde fast sagen täglich. Und manchmal tut es auch nicht, das nennt man dann Zweifel und auch das ist normal. Aber wie beginnt Glaube? Zum ersten oder 998. Mal. Die Geschichte sagt, Glaube beginnt nicht durch das, was du tust. Nicht durch etwas, was du machst. Zum Beispiel, dass der Jüngere nach Hause geht wieder oder so. Sondern durch etwas, was Gott tut. Du kannst nämlich daran, ob du an Gott glaubst oder nicht, ob du ihm vertraust oder nicht, überhaupt nichts ändern. Wenn du nicht daran glaubst, dass es Gott gibt, wie willst du das ändern? Nur weil einer sagt, doch, und dann sagst du, ach so, jetzt glaube ich das. Also, das kannst du eigentlich nicht aus eigener Kraft ändern, weil es gibt ja Gründe, dass du das nicht glaubst. Wenn du Gott nicht vertraust, was ändert es dann, wenn ich sage, vertrau ihm? Du kannst nicht, weil du Gründe hast. Oder keine Gründe dafür hast. Du hast deine individuelle Geschichte, bist in deiner individuellen Familie aufgewachsen, mit diesen Geschwistern, die da zu sehen sind. Du hast deine Art Glück gesucht, auf deine Art. So. Bist ausgewandert, deinen Weg gegangen, hast dabei Gutes und Schlechtes erlebt. Und wenn das Leben dich Glauben macht, dann ist etwas in dem Leben passiert, was dir Glauben geschenkt hat. Und wenn das nicht so war, dann hat dir irgendetwas im Leben beigebracht, dich glauben zu lassen, ich glaube, es gibt keinen liebenden Gott. Und dann kannst du selber daran gar nicht so viel ändern. Du kannst dich nicht von was überzeugen, von was du nicht überzeugt bist. Also Vertrauen kann eigentlich nur der andere in mir wecken, dem ich vertraue. Wenn du sagst, Gott ist so und so, so wie auf deiner Zeichnung da, und jemand anders sagt, nee, der ist anders, änderst du dann einfach dein Bild von Gott. Vielleicht fängst du nochmal an zu fragen, ja. Aber letztlich kann nur Gott dein Bild von sich ändern. Diese beiden Söhne, die haben ein Bild von ihrem Vater und sie vertrauen ihm beide eher nicht. Der Jüngere wandert aus, der Ältere hat innerlich gekündigt. Nie hast du mir nur einen Ziegenbock gegeben, ne? Wodurch ändert sich das in der Geschichte bei dem Jüngeren und dem älteren Sohn? Durch das Handeln dieses Vaters. Der ist es, der das ändert. Der Jüngere kommt zurück, aber nicht, weil er glaubt, mein Vater wird mir schon vergeben, sondern weil er auf einen Job hofft. Aber dann schafft der Vater plötzlich Fakten, zieht ihm das Gewand an, Sandalen und so. Und was soll er jetzt anderes machen als glauben? Er könnte natürlich sagen, nee, glaube ich nicht, ich gehe. Aber in ihm entsteht natürlich in dem Moment der Glaube, ey, mein Vater ist tatsächlich so. Tatsächlich so. Ich finde mich hier feiernd wieder. Und der Ältere, wir wissen ja nicht, ob er sich überzeugen lässt, aber was ihn überzeugen könnte, wäre dieses. Alles, was meines ist, dein. Alles, was meines ist, dein. Vertrauen auf Gott kann nur Gott in dir wecken, nicht du selbst in dir. Denn Vertrauen, dein Vertrauen muss man gewinnen, immer wieder neu. Es passiert dann, wenn Gott dir zeigt, wie er ist. Weil der Vater so ist, deshalb gewinnt er das Herz seiner Söhne. Zumindest das des Jüngeren und vielleicht das des Älteren. Luther hat das noch konkreter gesagt. Er hat gesagt, Gott gewinnt uns durch seine Worte. Und deswegen haben wir das Wortschöpfung genannt. Also etwas in dir, Worte schaffen in dir Glauben. Und diese Worte lauten hier so, schnell holt das beste Gewand, Ring, Sandalen, schlachtet das Maskab, lasst uns feiern. Das gewinnt den Jüngeren. Und den Älteren, Kind, du bist immer bei mir. Alles, was meines ist, dein. Also wenn ihr so einen jüngeren Sohn dahin gezeichnet habt, wenn er der euch ähnlicher ist, schaffen diese Worte Gottes in dir Glauben. Hey, du bist wieder da, lass uns feiern. Wir reden nicht über das, was gewesen ist, über deine Schuld. Lass uns feiern, du bist wieder da. Der lässt dich gar nicht ausreden, wenn du Entschuldigung sagen willst. Ich will den Wert von Buße oder so jetzt nicht kleinreden, ja, aber hier in dieser Geschichte lässt der Vater das gar nicht, der Sohn ist wieder da. Oder wenn du eher der Ältere bist, gewinnt dieser Satz dein Vertrauen oder dein Herz oder schafft es in dir Glauben. Kind, du bist immer bei mir. Alles, was meines ist, dein. Das alles ist allerdings nicht umsonst. Das ist jetzt mein Schlussgedanke. Das ist ein riesiges Geschenk, alles, was meines ist dein. Ja, die Liebe Gottes ist völlig gratis. Aber sie kostet den älteren Sohn schon etwas. Sie kostet ihn sein Ego. Denn er muss damit leben, dass diese überbordende Großzügigkeit ihm gegenüber, alles, was meines ist dein, dass die dem Jüngeren auch gilt. Und das ist für die Guten nicht so leicht. Und ich meine jetzt gut, überhaupt nicht ironisch. Der Jüngere verliert sicher auch sein Ego irgendwie, aber das ist halt auch schon ziemlich angeschlagen in der Geschichte, ne? Das ist jetzt nicht so schwer. Die Älteren hätten eins zu verlieren. Ich glaube, die älteren Söhne und Töchter unter uns müssen Gott auf eine gewisse Art und Weise verzeihen, dass er so großzügig ist. Also das ist halt theologisch natürlich falsche Aussage, ja, aber emotional kommt es, glaube ich, manchmal dem näher, was die älteren Söhne unter uns Gott gegenüber empfinden. Dem Vater verzeihen, dass diese Liebe dem jüngeren Sohn so gilt, dass der eine Fete feiert, obwohl der gerade sein Erbe durchgebracht hat. Glaube entsteht da, wo Gottes Worte dein Herz gewinnen. Dann wird Glaube in dir geboren. Ich glaube immer wieder. Ich glaube, dass dabei etwas von deinem Ego zerbricht. Aber gerade das dir die Freiheit gibt, Gott zu feiern und seine Güte, wie er ist. So, jetzt haben wir am Tisch, habt ihr jetzt noch kurz eine Aufgabe, nämlich, da liegen so grüne und rote Karten. Und der Gedanke wäre, dass ihr euch entscheidet am Tisch, gemeinsam, ob ihr glaubt, dass der ältere Sohn noch auf die Party geht. Das ist natürlich eine Frage, gibt es auch wieder nicht richtig und falsch, aber der Gedanke ist, vielleicht könntet ihr auch so das entscheiden, dass einfach jeder sagt, also ich als älterer Sohn, ich glaube, ich wäre draußen geblieben. Oder ich wäre reingegangen. Also dann wollen wir mal einfach wissen, wie viele Tische hier entscheiden sich für grün oder für rot. Wir haben, glaube ich, nur an den großen Tischen Karten und sonst, die anderen haben, glaube ich, keine, wenn ich das richtig weiß. Also gewinnt, das ist übertragen im Sinne, gewinnt Gott das Herz der älteren Söhne. 2 Minuten Diskussion. Okay, also habt ihr euch schon entschieden? Also nur noch wenige Sekunden, dann muss halt einfach jemand den Zettel nehmen und hochhalten. Die anderen sind dann sauer. Also grün wäre, der Sohn geht noch auf die Party. Wer glaubt, dass, können wir mal alle, ihr könnt ja gleichzeitig. Wer grün findet, er geht auf die Party, hält hoch. Wer rot findet, hält auch hoch. Und dann gucken wir mal, wie das ungefähr hier aussieht. Also gleichzeitig. Okay, ich sehe Millionen von Grünen. Ich sehe da oben noch keine Entscheidung. Grün, grün, grün. Du hattest aber erst rot. Du hast dich an den anderen orientiert. Schon gut. Da hinten sehe ich aber auch mutige Rote. Hier auch. Ah, ihr seid doch nicht einig geworden am Tisch. Okay. Ich spreche jetzt noch ein Gebet mit uns. Und dann gibt es noch einen Programmpunkt. Vater im Himmel, wenn du so bist, wie Jesus Christus dich beschreibt in dieser Geschichte, dann heißt das, dass das alles, was dir gehört, uns gehört. Und dass dein Wesen Großzügigkeit und Liebe ist, die sich freut, wenn Menschen bei dir Sinn suchen. Wir danken dir, dass du so bist. Und wir bitten dich, dass wir dich so entdecken können, weil das müssen wir. Wir können das nicht einfach aus unserer Kraft heraus so glauben. Du musst dich uns zeigen, darum bitten wir. Vielleicht durch solche Geschichten, aber auch durch Menschen oder durch Dinge, die geschehen. Wenn du möchtest, dann möchten wir sagen, bitte weck in uns Glauben. Immer wieder neu. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.